SR1 Europa Welle Saar. Fragen an den Autor. Heute Herbert Gruhl zu dem Buch Das irdische Gleichgewicht, Ökologie unseres Daseins. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß, die redaktionelle Information gibt Jürgen Albers.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Vor rund 6 Jahren sprachen wir in dieser Sendung über Herbert Gruhls Buch Ein Planet wird geplündert. Das Buch wurde ein Bestseller mit einer Gesamtauflage von 345.000 Exemplaren. Schon damals forderte Herbert Gruhl eine grundlegende Wende in der deutschen Politik. Heute sieht der revolutionäre Wertkonservative im Regierungswechsel in Bonn nicht die erhoffte Wende, sondern eine Fortführung der überkommenen Politik mit leicht veränderten Mitteln. 3 Probleme stellt Herbert Gruhl an den Anfang seiner Überlegungen. Die Überbevölkerung der Erde, die Ausplünderung und Zerstörung der Erde und die jederzeit mögliche atomare Vernichtung. Herbert Gruhl stellt in seinem neuen Buch einige provokative Thesen auf. Er bezeichnet Franz Josef Strauß als falschen Konservativen und vergleicht ihn unter dem Gesichtspunkt der Fortschrittsgläubigkeit mit Marxisten. Und er schreibt zum Beispiel auf Seite 289, ein potenzieller Angreifer kann gegen die Bundesrepublik einen Atomkrieg mit konventionellen Waffen führen. Er braucht nur einige Kernkraftwerke durch großkalibrige Geschosse oder Bomben zu zerstören. So dicht besiedelte Räume wie die Bundesrepublik mit einigen Dutzend Kernanlagen zu überziehen, heißt unser Land verteidigungsunfähig zu machen. Zu unserem heutigen Autor. Herbert Gruhl wurde 1921 bei Bautzen geboren. Nach Volksschule und landwirtschaftlicher Fachschule war er 4 Jahre lang in der Landwirtschaft tätig. Er studierte nach Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft Geschichte, Germanistik und Philosophie in Berlin und promovierte 1957 mit einer Arbeit über Hugo von Hofmannsthal. Anschließend arbeitete er in der Wirtschaft und der elektronischen Datenverarbeitung. Herbert Gruhl war von 1969 bis 80 Mitglied des Bundestages und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Umweltvorsorge der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Aufgrund der in seinem ersten Buch dargelegten Erkenntnisse verließ Gruhl 1978 die CDU und wurde fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag. Herbert Gruhl arbeitete kurz bei den Grünen mit, trennte sich aber wegen linker Tendenzen von ihnen und gründete die Ökologisch-Demokratische Partei. Wir sprechen heute mit Herbert Gruhl zu seinem Buch Das irdische Gleichgewicht, Ökologie unseres Daseins. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß.
Ich denke, unser Thema, so kontrovers und politisch es auch diskutiert wird, passt durchaus in die Weihnachtszeit. Im Kern geht es um die Verwirklichung der Botschaft vom Frieden auf Erden, der nicht nur die Abwesenheit von Krieg bedeutet, sondern auch, nach meinem Verständnis, den behutsamen Umgang mit den Vorräten unseres Raumschiffs Erde, dessen wunderbarer Proviant für alle reicht, wenn wir ihn nicht mutwillig oder unbedacht zerstören. Und es geht um die angemessene Wertordnung mit der Frage, könnte es sein, dass wir unsere Befriedigung bei den falschen Dingen oder auf die falsche Art und Weise suchen und dass wir deswegen mit dem Ergebnis unzufrieden sind? Herr Gruhl, das zitieren Sie in Ihrem Buch. Wohin geht es eigentlich? Worum geht es Ihnen?
Nachdem ich in Ein Planet wird geplündert dargelegt habe, dass wir in einer begrenzten Welt leben und das ständige wirtschaftliche Wachstum nicht mehr so weitergehen kann, stelle ich in dem zweiten Buch die Frage, ob denn das fälschlich sogenannte wirtschaftliche Wachstum überhaupt für den Menschen den Fortschritt bringt, den man von ihm erhofft hat. Und komme zu einem Ergebnis, dass viele wirtschaftliche Aktivitäten, die die Industrieländer in den letzten Jahrzehnten betreiben, schon längst keinen Nutzen mehr für den Menschen und sein persönliches Leben bringen, sondern Schäden. Schäden für seine Psyche, für sein Daseinsverständnis überhaupt. Und diese Feststellung, dass hier viele Schäden verursacht werden, ist sehr tröstlich, denn sie lässt das in Zukunft nicht mehr stattfindende wirtschaftliche Wachstum in gar keinen so pessimistischen Licht erscheinen. Wir können daraus einen Trost beziehen, dass der Mensch noch etwas anderes ist als ein materielles Wesen, was lediglich Materie in immer stärkerem Maße verbrauchen muss.
Ich denke, die kritische Wachstumsdiskussion ist in Gang gekommen vor etwa 10 Jahren durch die Studie des Club of Rome, und dessen Studie heißt ja Die Grenzen des Wachstums, mit etwa grob umrissendem Inhalt, dass es auf der begrenzten Erde kein unbegrenztes Wachstum geben könne, Nun ja, warum? Weil all die Bodenschätze, die wir verbrennen oder verarbeiten, eben nicht nachwachsen. Und dennoch, Sie zitieren das in Ihrem Buch, gibt es immer wieder Äußerungen von Politikern, die suggerieren, Wachstum sei zwar nicht alles, aber ohne Wachstum ist alles nichts, etwa Leisler Kiep 78. Oder ein anderer sagte, ein Nullwachstum würde die Demokratie auslöschen. Und wir sind keine unbedingten Verfechter der Kernenergie, heißt es an anderer Stelle, aber wir brauchen sie, wenn die jetzige politische und wirtschaftliche Ordnung der Bundesrepublik aufrechterhalten werden soll. Ja, und viele Leute glauben diesen Suggestionen, aber was ist daran kritisch anzumerken?
Ich halte diese eben zitierten Äußerungen für die pessimistischen, die es zurzeit überhaupt geben kann. Denn wir werden dieses weitere materielle Wachstum nicht mehr haben. Und wer daraus die Schlussfolgerung zieht, dass damit auch unser Staat und unsere ganze Demokratie am Ende ist, das ist ein Pessimist ersten Ranges. Der Trost, von dem ich vorhin sprach, den wir aus der Entwicklung jetzt ziehen können, ist der, dass auch der Konsumfähigkeit des Menschen Grenzen gesetzt sind. Und diese Grenzen haben wir erreicht, zum Teil auch bereits überschritten. Und wir stellen fest, dass es für das menschliche Dasein überhaupt nicht nötig sein wird, alle Jahre mehr Materie und Energie zu verbrauchen.
Ja, wir sprechen hier im Saarland aus einer Region, in der viele Menschen hier eine nur gedämpfte Weihnachtsfreude erlebt haben. Ich denke an die 20.000 bedrohten Arbeitsplätze in unserer Stahlindustrie. Wahrscheinlich sind auch andere Arbeitsplätze in anderen Schwerindustriebereichen unseres Landes bedroht. Und die Folgen: immer wieder kommen die beschwörenden Äußerungen von Politikern, wir wollen und müssen diese Arbeitsplätze sichern und es gelingt uns nur, wenn wir bessere Absatzmöglichkeiten, bessere Produktionsbedingungen schaffen, andere Industrien fördern, kurzum, wenn das volkswirtschaftliche Wachstum nicht stillsteht.
Ja, dann müsste es zu einer völligen Umstrukturierung der Wirtschaft kommen. Dann ist es sinnlos, Überkapazitäten weiter im Gang halten zu wollen, die nicht mehr gebraucht werden. In meinem Buch steht, eine drastische Überkapazität wird inzwischen bei den Stahlwerken sichtbar. Und zwar weltweit. Und warum hat man auf diese Überkapazität hingearbeitet? Weil noch vor 5 und 10 Jahren die Ökonomen der unsinnigen Ansicht waren, der Stahlverbrauch in der Welt würde alle Jahre um einige Prozent zunehmen. Und das geht in der Phase der Sättigung nicht mehr. Es hat ja damals schon warnende Stimmen gegeben, als man die Arbeit ausbaute, die schon sagten, man würde diese Kapazitäten nicht mehr benötigen. Und dennoch hat man es getan. Und ebenso unsinnige Projekte nimmt man heute in Angriff.
Herr Dr. Krugel, gebildete deutsche, überhaupt europäische Politiker zitieren gelegentlich, und das ist sehr interessant anzumerken, auch mal Mao Zedong. Und er hat gesagt, wenn man mit einem Ruderboot gegen den Strom, gegen den Yangtze anrudert und das Rudern einstellt, treibt man zurück. Und das soll ein Beleg sein für die immer neuen Anstrengungen, die man der Bevölkerung abfordert und auch der Wirtschaft abfordert, nun neue Arbeitsplätze zu schaffen, neue Industrien aus dem Boden zu stampfen.
Ja, die Wachstumstheorie würde aber im Gleichnis von Mao Zedong nicht nur bedeuten, dass man gegen den Strom steuert, sondern dass man die Geschwindigkeit des gegen den Strom Steuerns noch ständig weiter erhöhen kann. Und das ist eine physikalisch unsinnige Methode. Und das ist eben die Grenze, die die Welt erreicht hat. Hier hat man ja eines getan, in den ökonomischen Theorien. Man befürwortet die Rationalisierung, das heißt also das Überflüssigmachen menschlicher Arbeitskraft. Der Mensch wollte in der neuesten Geschichte der letzten 2 Jahrhunderte die Arbeit loswerden. Auch bei Marx kann man das ja finden. Er wollte die Arbeit loswerden, um nicht mehr arbeiten zu müssen.
Den Zwang zur Arbeit.
Ja, nun sind wir in einem derartigen Stadium des technischen Fortschritts und der Rationalisierung, dass viel weniger Menschen für diese Produktionen gebraucht werden. Und diese überflüssig gewordenen Menschen kann man auch nicht mehr in neuen Industrien einsetzen, wie das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war, weil für die Produkte kein Absatz mehr sichtbar ist aufgrund der Sättigung in den reichen Industrieländern. Man hat zwei einander widersprechende Ziele gleichzeitig verfolgt. Einmal das Freisetzen von Arbeitskräften durch Rationalisierung und das andere Ziel, die ständige Vollbeschäftigung. Dass das nicht gehen würde, das haben vernünftige Menschen schon vor Jahren gesagt. Mhm.
Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Herbert Gruhl zu seinem neuen Buch »Das irdische Gleichgewicht«. Im Untertitel »Ökologie unseres Daseins« erschienen im Erbverlag. Wenn Sie Fragen an unseren Autor stellen wollen, der nicht hier neben mir im Studio Hallberg auf dem Saarbrücker Radiogelände sitzt, sondern in einem Studio des österreichischen Rundfunks in Salzburg, dann bitte rufen Sie uns dennoch hier in Saarbrücken an. Die Nummer Saarbrücken ist 0681 60 26 26. Und hier ist der erste Anruf.
Sie sind Bundesvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei. Und daher auch meine Frage. Glauben Sie, dass Sie angesichts des Totschweigens von kleinen Parteien durch die Massenmedien und des Fixiertseins der Wähler, auch die eine ökologische Änderung herbeiführen wollen, auf die Grünen und Alternativen, sich mit Ihrer Politik langfristig durchsetzen werden können?
Wir haben natürlich die Schwierigkeit, als kleine Partei ohne finanzielle Mittel überhaupt bekannt zu werden. Aber andererseits ist ja die Idee, dass die Welt mit der Theorie des wirtschaftlichen Wachstums am Ende ist, vor 15 Jahren auch noch von keinem Menschen irgendwie geglaubt oder überhaupt in Erwägung gezogen worden. In diesen wenigen Jahren ist es das Kernproblem geworden und so hoffe ich auch, dass immer mehr Menschen dieses Kernproblem erkennen werden. Eine Chance ist allerdings verpasst worden. Die Partei Die Grünen hätte die Möglichkeit gehabt, dies alles zu verfolgen. Und ich habe das auch gehofft. Doch sie hat alte materielle Vorstellungen in einer etwas abstrusen Weise mit den neuen Erkenntnissen verbunden und hat dann noch aller mögliches Zusätzliches auf ihr Programm gesetzt, was ebenso unmöglich ist wie die Politik der alten Parteien bisher.
Gibt es nicht dennoch etwas sehr Positives anzumerken, Herr Gruhl, wenn ich es richtig beobachte hier in der bundesdeutschen politischen Landschaft, nämlich dass durch die Grünen und ähnliche ökologische Bewegung, vielleicht auch durch Anstöße, die von ihrer Gruppierung herkommen, die großen etablierten Parteien aus ihrer Ruhe aufgeschreckt worden sind und sie sich veranlasst sehen, sich viel mehr als bisher, viel entschiedener als bisher, viel glaubhafter als bisher für ökologische Dinge einzusetzen.
Das ist auf jeden Fall der Verdienst all der Gruppen, die Sie genannt haben, auch der Grünen und der Bürgerinitiativen.
Bitte noch ein Anruf.
Was meint der Autor zu der Tatsache, dass bei sehr vielen Menschen einfach verdrängt wird, wenn es um die Bedrohung unserer Welt geht? Ich denke da an Äußerungen wie Kriege hat es schon immer gegeben oder früher gab es auch schon Katastrophen. Welche Möglichkeiten sieht der Autor, auch diese Menschen zu mobilisieren?
Wir erleben jetzt, dass die Probleme, vor der die Menschheit steht, in der Geschichte noch nie vorhanden waren, weil es noch nie ein solch industrielles Zeitalter gegeben hat, was dann im militärischen Gebiet bis hin zu den Atomwaffen reicht. Infolgedessen haben wir eine völlig unvergleichliche Weltsituation gegenüber früher, die der Mensch selbst mit seinen technischen Erfolgen hervorgerufen hat. Und auf diese unvergleichliche Weltsituation muss er jetzt anders reagieren. Ob allerdings der Mensch imstande sein wird, anders zu reagieren, das ist die große Frage. Die Frage, ob er die Geister, die er selbst rief, wieder los wird. Insofern befinden wir uns etwa in der gleichen Lage wie Goethes Zauberlehrling, der den Besen zum Wasserholen einsetzte und ihn dann nicht wieder los wurde. Die Überschwemmung wurde immer größer.
Ich möchte noch kurz beim Wachstum bleiben, Herr Gruhl. Und in Ihrem Buch findet sich ein für mich interessantes, besonders interessantes Kapitel über eine Wachstumsbranche, die oft so ein bisschen aus dem Blickfeld herausgerät, wenn man von industriellem Wachstum spricht. Nämlich die erstaunlichste Wachstumsbranche überhaupt ist das, was Sie die Krankheitsindustrie nennen. Und dazu zwei Zahlen. Sie schreiben, und ich vertraue Ihren Zahlen, dass die gesetzliche Krankenversicherung der Bundesrepublik 1960 9 Milliarden ausgegeben hat, 1980, also 20 Jahre später, 85 Milliarden, also beinahe das Zehnfache. Und sicherlich ist ein Teil der Ursache dieser Kostenexplosion auf verschlechterte Umweltbedingungen zurückzuführen, aber auch aus den enorm erhöhten technischen Aufwendungen unseres Medizinbetriebs. Man kann aber auch daraus schließen, also wir haben vielleicht bessere Lebensbedingungen, was immer man darunter verstehen mag, aber gesünder sind wir eigentlich nicht geworden.
Ich will nur einen Aspekt aus dieser Entwicklung herausgreifen, die ich im Buch die Krankheitsindustrie nenne. Die Krankheitsindustrie arbeitet heute auch mit hochtechnischen, teuren Mitteln und glaubt, den Menschen mit Technik heilen zu können. Inzwischen stellt sich heraus, dass der Mensch eben ein organisches Lebewesen ist und keine Maschine, die man mit technischen Mitteln heilt. Und daraus ergibt sich die Kostenexplosion. Würden wir wieder auf den Menschen zurückgehen und seine unmittelbaren Lebensbedürfnisse stärker pflegen, dann hätten wir mit Sicherheit auch wenig Krankheiten. Wir leisten uns ja heute den Luxus, den Menschen durch Konsum aller möglichen Pharmazeutika, die gegen irgendetwas vorbeugend helfen sollen, krank zu machen, ihn durch Alkohol und Nikotin krank zu machen und nachher wieder herzustellen. Und das ist natürlich ein sich selbst tragender Kreislauf, der immer teurer und teurer wird, wie in anderen ähnlichen Bereichen auch. Wir müssen wieder zurückgehen auf die einfachen Mittel und auf die Verpflichtung des einzelnen Menschen, sich selbst mit entsprechenden Mitteln gesund zu erhalten. Dazu würde zum Beispiel auch der Sport gehören.
Bitte noch einen Anruf.
Das Vorhaben des Autors bringt einschneidende soziale Veränderungen in unsere Gesellschaft. Der Lebensstandard wird deutlich herabgesetzt, der Reallohn geringer und Arbeitsplätze im produktiven Bereich werden abnehmen. Man kann kompensieren mit neuen Arbeitsstellen im Dienstleistungsbereich. Und vor allem muss die Parole vom Tisch, es sei eine sündige Konjunkturbelebung, wenn man Konsumenthaltung übt. Die Generation, die diese Reform in Angriff nimmt, hat die doppelte Last zunächst. Sie muss die Fehler der Vergangenheit regulieren und das neue Vorhaben finanzieren. Meines Erachtens lässt sich das im kapitalistischen System nicht verwirklichen. Da bleibt es Utopie. Was meint der Autor zu sozialistischen Systemen? Zum Beispiel VR China, in der doch eine echte Revolution stattfand.
In den sozialistischen Systemen ist ja das erklärte Ziel ebenfalls das ständige wirtschaftliche Wachstum, die Erzeugung von immer mehr materiellen Gütern. Das ist im Marxismus schon angelegt und nie zu Ende gekommen. Und in Bezug auf China sah es zunächst so aus, als würde China einen anderen Weg gehen. In den letzten Jahren sieht es allerdings wiederum so aus, als würde China den Weg der anderen Länder, insbesondere der Sowjetunion, auch nacheifern, auch auf ständige weitere Steigerung zu kommen, sodass man hier eine ziemliche Identität der Ziele zwischen West und Ost feststellen kann. Nur die Mittel sind etwas anderes. Und darum erhoffe ich auch nicht das Heil von neuen staatlichen Maßnahmen oder dem Aufbau irgendeiner völlig neuen Staatsform oder der Aufbau einer völlig neuen Wirtschaftsform. Ich erhoffe mir oder ich erkläre zur Voraussetzung überhaupt weiterer Möglichkeiten, dass der einzelne Mensch dazu gebracht werden muss, über das nachzudenken, was er wirklich für sein Leben benötigt und was er nur aufgeschwätzt bekommen hat und weiterhin aufgeschwätzt bekommt durch die Werbung. Das ist ein wesentlicher Ansatz meines neuen Buches. Ist dies überhaupt nötig? Und wenn wir zu der Auffassung kommen, dies ist gar nicht so nötig, dann verlieren die Drohungen, die vor uns stehen, schon einen Großteil ihrer Furchtbarkeit.
Ich möchte diese Frage noch mal kurz mir ins Gedächtnis zurückrufen. Sie läuft darauf hinaus, dass ja eigentlich ganz und gar unpopuläre Forderungen an den Einzelnen gestellt werden, nämlich seine Konsumgewohnheiten kritisch zu reflektieren, eine neue, eine bessere, man könnte auch pathetisch sagen, eine humanistischere Lebenseinstellung zu gewinnen. Welche Partei kann es sich zumuten, diese Forderungen zu stellen, nachdem doch die Öffentlichkeit, so meint man jedenfalls, nach immer mehr Wohlstand und Bequemlichkeit ruft und immer neue Forderungen stellt?
Ja, bisher sagen alle Parteien, das können wir unseren Wählern nicht zumuten. Und auch die Grünen sagen, dies können wir unseren Wählern nicht zumuten. Nun zeigt aber bereits die Entwicklung, in die wir hineingeraten sind, dass es zugemutet werden muss.
Weil es anders nicht geht.
Weil es anders nicht geht. Und da hilft eben nur eine Partei, die diese Zumutung auch voll trägt. Und das tut die vorhin erwähnte ökologisch-demokratische Partei. Sie verspricht nicht mehr. Sie verspricht eher das Gleiche oder weniger. Woraus dann natürlich die Sozialpolitik, die eben in der vorletzten Frage auch angesprochen wird, eine erhöhte Bedeutung bekommt. Man muss dann den echt in Not geratenen in stärkerer Weise helfen als bisher, aber nicht so pauschal allen ein immer noch besseres Leben versprechen und auch zu bieten versuchen, wie in der letzten Zeit.
Nun treffen doch all solche Forderungen, die man im Prinzip gerne unterschreibt und sich zu eigen macht, treffen alle solche Forderungen zunächst mal sozial Schwache. Ich denke an das Millionenheer der Arbeitslosen in Westeuropa, auch in unserem Land. Ich denke an die vielen, vielen bedrohten Arbeitsplätze. Es werden ja noch mehr Arbeitsplätze wahrscheinlich wegrationalisiert werden im Jahr 83. Kurzum, wenn eine solche Forderung glaubhaft wird, dann muss sie doch an alle gerichtet sein, an alle Schichten.
Ja, selbstverständlich. Darum ist ja auch die Arbeitslosenversicherung eingeführt worden. Und die Arbeitslosen werden ja heute so gestellt, dass sie zumindest erstmal ohne Not weiterleben können. Dies wird zunächst noch gar nicht das Problem sein. Das Problem wird aber eben das sein, dass es auf Jahre hinaus niemanden zugemutet werden kann, so als wertloses Glied der Gesellschaft immer nur von Unterstützung zu leben. Hier muss es dann zu einer Umverteilung der Arbeit kommen, die nur in einer Arbeitszeitverkürzung bestehen kann, aber eben dann nicht beim vollen Lohnausgleich. Hier muss die Solidarität dann wirksam sein, dass diejenigen, die eben die Arbeit teilen, dass das auch mit einem materiellen Verlust verbunden ist. Aber nun immer wieder in Verbindung mit der von mir betonten Frage, ist dieser materielle Verlust überhaupt ein echter Verlust? Darauf ist ja unser Wirtschaftssystem zu untersuchen und das tue ich.
Ja. Meine Damen und Herren, Dr. Kohl, ich bitte um Verständnis für eine kurze Unterbrechung. Drei Meldungen, die mit Wachstumsideologie und mit den Absurditäten unseres Straßenverkehrs zu tun haben. SR1 Europawelle Saar zur Verkehrslage. Baden-Württemberg, Autobahn 5 von Karlsruhe in Richtung Basel zwischen Achern und Appenweier, 5 Kilometer Stau nach einem Verkehrsunfall. Autobahn 8 von Stuttgart in Richtung München zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Flughafen, zäh fließender Verkehr mit Stillstand infolge hohen Verkehrsaufkommens. Autobahn 81 von Heilbronn in Richtung Stuttgart zwischen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen, 1 bis 2 Kilometer Stau nach einem Verkehrsunfall. Dr. Kohl, ich denke, das hat durchaus etwas zu tun mit unserem Thema.
Ja, da gibt es ja noch einige Leute, die jetzt sogar Minister geworden sind, die meinen, die Bundesrepublik brauche noch 3000 Kilometer Autobahnen. Die möchten also noch riesige Flächen abholzen, wo die Wälder ohnehin schon sterben, Wälder und Felder durchkreuzen und betonieren und meinen, das sei eine vordringliche Aufgabe. Hier habe ich eine Aufgabe, die viel mehr Arbeitsplätze schaffen wird als der Bau von Autobahnen mit riesigen Maschinen, der bekanntlich gar nicht viel Arbeitskräfte benötigt, sondern der Ausbau des Nahverkehrs, der Schienenwege, des öffentlichen Verkehrs, der in Zukunft sehr nötig sein wird, denn das Erdöl wird im Preis künftig doch wieder weiter steigen, wenn die Weltvorräte zu Ende gehen. Und dann brauchen wir nicht einen Individualverkehr in diesem Ausmaß, sondern wir brauchen dann einen öffentlichen Verkehr, den auch die sozial Schwachen benutzen können. Nicht, dass wir ein System hier aufrichten, was ohnehin in Zukunft nur noch Reiche mit einem Auto werden benutzen können.
Man könnte die gespenstische Vorstellung so fantasieren, es gäbe eines Tages durch vermehrte Medien, durch Kabel, Rundfunk, Kabel, Fernsehen, eigentlich einen großen Teil von Zeit, den man aufwenden muss, um auf Verkehrsstörungen hinzuweisen und auf Unfälle hinzuweisen, auf Verkehrsstaus hinzuweisen. Dass es auch eines Tages von dieser Sendezeit, Fragen an den Autor, nur noch so ein Bruchteil übrig bleibt, der dem eigentlichen Stoff gewidmet sein kann. Ein weiterer Anruf.
Herr Dr. Kohl, wenn ich mir Ihr voriges Buch, Ein Planet wird geplündert, betrachte, so trug dieses Buch ja bekanntlich nicht unwesentlich zu einem Umdenkungsprozess in der Bundesrepublik Deutschland bei. Wäre es daher nicht naheliegend, nachdem mit dem irdischen Gleichgewicht ein weiteres Buch von Ihnen erschienen ist, wenn Sie, getreu dem Satz, dass Sie sich nicht als Mitglied einer Partei, sondern als Wissenschaftler betrachten, wie Sie sich am 7. Juni 82 um 22.38 Uhr im dritten Hörfunkprogramm des Südwestfunks ausdrückten, Ihr Amt als Bundesvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei niederlegen würden, um sich ganz publizistischen Aufgaben zuzuwenden?
Die Politik ist ein vertragtes Geschäft. Man gerät sofort in Bindungen hinein, wie auch sonst im persönlichen Leben, die man nicht so ohne weiteres von sich abstreifen kann. Es hat sich inzwischen ein harter Kern von ökologisch bewussten Menschen in unserem Lande gebildet, die auch in die Politik eingreifen wollen. Die sind Mitglied der Ökologisch-Demokratischen Partei geworden. Und ich habe jetzt als einer, der mit Schuld ist an der Auslösung dieser politischen Welle, eben auch eine Verpflichtung diesen Menschen gegenüber und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich doch beides einander ergänzt. Einerseits die wissenschaftliche Aufarbeitung und andererseits, die ja in die Öffentlichkeit wirken muss, und andererseits die öffentliche Wirksamkeit über politische Kräfte, die wir ja auch benötigen. Das gehört so ungefähr zu dem Gebiet, dass ich immer schon der Meinung war, ein guter Staatsbürger kenne nicht nur seine berufliche und individuelle Pflicht tun, er habe sich auch dem Wohl der Allgemeinheit zu widmen mit einem Teil seiner Kraft. Leider tun das im deutschen Volk gar nicht so viele. Und darum ist es ja möglich, dass innerhalb der großen Parteien eine kleine Clique, die dann noch von der Wirtschaft gesteuert wird, die Politik bestimmt.
Die Artenvielfalt in der Natur geht zunehmend zurück. Ist die Feststellung eines saarländischen Wissenschaftlers richtig, dass wir in Bezug auf das genetische Potenzial nunmehr an der Grenze der Belastbarkeit angelangt sind?
Sicherlich ist das richtig. Es könnte sogar sein, dass wir die Grenze schon überschritten haben. Der Report Global 2000 spricht ja davon, dass bis zum Jahre 2000, also in jetzt noch 18 Jahren, zwischen 500.000 und 2 Millionen verschiedener Arten, pflanzlicher, tierischer Arten in der Welt ausgerottet sein werden. Das heißt, wenn diese Entwicklung wirklich so weitergeht, dann ist auch der Mensch als Lebewesen auf dieser Erde am Ende. Gott sei Dank wird es heute von vielen erkannt, die vor 10 Jahren noch geradezu darüber gelacht haben. Dennoch muss man sich wundern, welchen Widerstand industrielle Kräfte noch diesen neuen Erkenntnissen entgegensetzen und mit welcher Rücksichtslosigkeit Minister, wie vorhin gesagt, für die Bundesrepublik fordern, noch Tausende von Quadratkilometern mit Beton zu belegen, um weitere Straßen und Autobahnen anzulegen.
Die beiden nächsten Anrufe, bitte.
Im Osten, also in den Ostblockstaaten, wird ungehindert die Kernenergie forciert, wird also weitergebaut, ausgebaut, während hier im Westen durch Bürgerinitiativen und auch durch Persönlichkeiten wie Herrn Grohl der Ausbau der Kernenergie behindert wird. Ist denn eigentlich nicht für uns in absehbarer Zeit ein wirtschaftlicher Rückstand sogar gegenüber dem Osten zu erwarten dadurch?
Wäre es nicht möglich, an unterentwickelte Länder durch unsere Wirtschaft mehr bekannt zu machen von Waren, die bei uns im Überfluss vorhanden sind, mehr Kontakt, mehr Lieferungen für diese Länder abzuschließen? Es gibt doch auch zum Beispiel das große Russland, wo doch bestimmt auch die Bevölkerung noch weit zurück ist, was Maschinen und praktische Sachen im Haushalt auch, die wir in Deutschland haben, noch gar nicht vorhanden ist. Das wäre doch vielleicht auch mal eine Anregung, mit den Ländern mehr Kontakt aufzunehmen und unsere Sachen da mal mehr anzupreisen, um die Wirtschaft etwas mehr anzukurbeln, was bei uns im Überfluss vorhanden ist.
Zunächst mal zur Kernenergie, Herr Dr. Kuhn.
Ja, zur Kernenergie.
Nicht bloß im Osten, sondern auch in Frankreich. In unserem Nachbarland wird der Mund ausgebaut.
Ja, auch im Nachbarland Frankreich wird das gebaut. Und neue Berichte aus Frankreich sprechen ja bereits davon, dass Frankreich in Überkapazitäten des Stromes hineingerät. Und dass dieses Programm eine unwahrscheinliche Verschuldung der Elektroversorgungsindustrie in Frankreich zur Folge hat und dass man darum dort künftig mit einer ganz starken Erhöhung der Energiepreise wird rechnen müssen. Aber grundsätzlich zu dem Problem der Energie und des Stromes, da weise ich gerade in meinem Buch nach, welcher Unsinn getrieben worden ist durch die Energieprognosen der Bundesregierung in ihren Energieprogrammen. Nichts davon ist eingetreten. Wir haben in 1981 die gleiche Menge Energie verbraucht wie 1973, während wir normalerweise schon etwa 40% mehr hätten verbrauchen müssen, falls diese Prognosen eingetroffen worden wären. Mhm. Und dennoch wird dieser Unsinn weiter verkündet, dass wir zusätzliche Energie brauchen. Wir werden durch verschiedene Einsparungsmaßnahmen, auch durch technische Neuerungen in der Industrie, künftig mit weniger Energie auskommen. Und ich behaupte, dass der Lebensstandard der Bundesrepublik keineswegs sinken wird bei verminderten, rationalisierteren Energieeinsatz, zum Beispiel durch Verwendung der Abwärme der Elektrokraftwerke zu Heizzwecken, indem wir ein entsprechendes Rohrsystem bauen. Dies wäre übrigens eine vernünftige, arbeitsplatzschaffende Maßnahme.
Wir haben gerade so Beispiele hier im Westen der deutsch-französischen Grenze, auf französischem Gebiet, wo also durch Abwärme ganze Treibhäuser beheizt werden, sehr viel kostengünstiger, als es geschehen würde, wenn man dort eigene Heizsysteme hätte.
Ja, das ist die eine Seite. Ich kann jetzt unmöglich in einer kurzen Antwort auf die ungeheuren Gefahren der Kernenergie und auf das ungelöste Problem der Entsorgung der abgebrannten Brennstoffe und so weiter, auf das alles einzugehen.
Vielleicht gehen Sie doch auf die Wirtschaft ein, auf die zweite Frage.
Das ist doch sehr die Frage mit den unterentwickelten Ländern. Kontakte und ein intensiver Handel besteht ja mit diesen Ländern. Das Hauptproblem, was hier eben gefragt wurde, besteht aber eben darin, wir industrialisierten Völker, wir arbeiten inzwischen so teuer, eben aufgrund dieses riesigen Energie- und Maschineneinsatzes und auch wegen der hohen Stundenlöhne für alle Arbeitskräfte in der Industrie, arbeiten wir so teuer, dass arme Völker den Preis für unsere Produkte in der Regel nicht tragen können. Sie können sich daher nur das Notwendigste dessen leisten, was wir herstellen. Alles andere ist für sie unbezahlbar. Und selbst die bisherige Einkaufstätigkeit der Entwicklungsländer in den reichen Ländern hat ja neuerdings dazu geführt, dass ihre Milliardenlast an Schulden so angewachsen ist, dass viele, darunter zum Beispiel Mexiko, direkt vor dem Bankrott stehen. Sie können die Schuldenlast gegenüber den Industrieländern gar nicht mehr aufbringen.
Welche Arten von Überfluss sind für den Autor am bedeutendsten? Welche Folgen hat dieser Überfluss und wie lässt er sich reduzieren bzw. vermeiden?
In Westdeutschland leben ca. 62 Millionen Menschen mit einem ziemlich hohen Lebensstandard. Wie wollen Sie diesen Lebensstandard aufrechterhalten, wenn nicht billig Energie, Kohlestrom, Atomstrom zur Verfügung steht? Wenn der Lebensstandard erheblich sinkt, kommt es mit Sicherheit zu politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die im Vergleich zu den heutigen Verhältnissen erheblich schlechter sind. Die Arbeitslosigkeit wird erheblich größer und es kommt meiner Meinung nach auch zu einer Armut, die einem Staat wie der Bundesrepublik Deutschland nicht ansteht.
Darf ich die zweite Frage zuerst bestanden? Der Inhalt meines Buches ist, dass wir den Lebensstandard neu definieren müssen. Es ist ein absoluter Unsinn, an den Ziffern des Bruttosozialproduktes den wirklichen Lebensstandard eines Volkes ableiten zu wollen. Es gibt ja diese Diskussion, dass in diese Ziffern auch alles das eingeht, was wir an negativen Werten erzeugen, zum Beispiel die Autounfälle und die Krankenhausbehandlungen und alles dies. Das geht positiv in die Wertung ein, erhöht das jährliche Bruttosozialprodukt. Dieser Unsinn muss erst beseitigt werden, erstens. Zweitens stelle ich in meinem Buch dar, und dazu muss man es natürlich lesen, wie viele Branchen der heutigen Wirtschaft Dinge erzeugen, die den tatsächlichen Lebensstandard nicht mehr hebt, sondern die nur in der Einbildung für den Menschen wichtig sind. Ja, darüber hinaus, wir waren vorhin sogar auf dem Gebiet der Krankheitskosten bei entsprechenden Beispielen, tun wir ja vieles im täglichen Leben alle Tage, was uns nichts nützt, sondern schadet. Nun hatte der Fragesteller gleich gesagt, was dagegen tun, damit der Lebensstandard nicht sinkt. Da möchte ich zunächst mal noch ganz deutlich feststellen, die Diskussion geht ja jetzt darum, zwischen den Wachstumsfetischisten, die behaupten, dieser nominelle Lebensstandard müsse noch dauernd weiter erhöht werden, und denen, die sagen, er muss in den reichen Ländern nicht weiter erhöht werden, er kann auf dem jetzigen Standard bleiben. Günstiger wäre es natürlich, er würde vermindert. Und da hatte der vorletzte Fragesteller ja einiges dazu gefragt, worin diese Verminderung bestehen könnte. Diese Verminderung könnte darin bestehen, dass man eben sein Haus besser isoliert, damit weniger Energie verbraucht wird, dass man nicht alle Räume voll heizt, dass man weniger Energie verbraucht, dass in Zukunft die Menschen, das hatte ich vorhin schon ausgeführt, in stärkerem Maße die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, dann fahren die auch nicht in die Pleite, wie zum Beispiel die Bundesbahn, und nicht ihr individuelles Auto. Damit ersparen sie eine riesige Menge von Energie, wenn das viele tun, und dass sie auf diese und jene Fahrt, die im Grunde gar nicht so nötig ist, auch mal verzichten. Das vermindert keineswegs ihren Lebensstandard. Ich bin nicht der Meinung, dass die Menschen ihren Lebensstandard vermindern, die das Weihnachtsfest in ihrer Familie zu Hause verbringen, als anstatt dessen für diese wenigen Tage irgendwo ins Gebirge zu rasen, um dort 3 Tage Ski zu fahren und wieder zurück zu rasen.
Alles ist richtig, das kann man auch unterschreiben. Nur, schauen Sie, wenn Sie jetzt darauf reflektieren, dass in vielen bundesdeutschen Haushalten statt einem Fernsehapparat schon 2 und 3 stehen, dass also in vielen Familien 4, 5 verschiedene große Radioapparate da sind, anschließend der Kassettenrekorder und sowas. Kann man natürlich sagen, man braucht das ebenso wenig, wie man 2, 3 Autos in einem Privathaushalt braucht. Aber wenn die Leute wirklich Konsumverzicht leisten würden, was würde dann aus den Arbeitsplätzen? Wir wissen, dass auch große Radiofirmen ihre Arbeitsplätze wegrationalisieren müssen, dass Tausende von Menschen entlassen werden. Hängt das nicht zusammen mit den Widersprüchen, dem wahrscheinlich der Wirtschaftsordnung immanenten Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft?
Ja, ganz selbstverständlich. Sie haben doch die Widersprüche hier aufgedeckt. Es würde nur dann möglich sein, wieder zusätzliche Arbeitsplätze zu gewinnen, wenn man eben zum 2. Fernsehapparat den 3., 4., 5. und so weiter anschaffen würde.
Die Industrie würde es begrüßen.
Und die Industrie würde das zunächst begrüßen, aber nach wenigen Jahren wären wir doch in der gleichen Sackgasse wie bisher. Es ist eben auf einer endlichen Welt kein Gleichgewicht möglich, kein ökologisches Gleichgewicht und auch kein Gleichgewicht im Leben des Einzelnen, wenn alles nach der Theorie lebt, es habe alles sich zu vermehren und weiter zu vermehren. Wir müssen von dieser Tendenz wegkommen. Es ist ein ganz plausibles Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert. Und jetzt wird er insofern schon nicht Verzicht nach unten geübt von der Bevölkerung, sondern ein Verzicht auf die weitere Erhöhung. Und da die Wirtschaft aber so angelegt ist, dass nur durch ständige weitere Erhöhung
immer wieder die Arbeitsplätze ersetzt werden können, die man auf der anderen Seite wegrationalisiert, sind wir jetzt bereits in den Schwierigkeiten. Indem die Menschen ihren Konsum nicht mehr erhöhen, kommt das bereits in Schwierigkeiten. Ja, es ist doch eigentlich das Vernünftigste, was es auf dieser Welt geben kann, dass Menschen zu dem Ergebnis kommen: Ich habe jetzt an gewissen materiellen Dingen genug, ich brauche nicht mehr davon. Nichts Vernünftigeres könnte es doch geben. Und das ist doch auch ein Grundgesetz der Marktwirtschaft. Wenn jetzt in der Marktwirtschaft keine zusätzliche Nachfrage mehr vorhanden ist, sondern eine gleichbleibende, dann muss doch eine Marktwirtschaft so reagieren. Ja, dann können wir auch nur eine gleichbleibende Produktion entwickeln.
Herr Kohler,
und
was
nicht
geschieht?
Immer eine ständig steigende Produktion. Dass das alles Wahnsinn ist, stellt sich doch in diesen Jahren heraus. Und dass keine Partei eine Antwort auf diesen Wahnsinn hat, hört man tagtäglich in den Nachrichten und liest es tagtäglich in den Zeitungen. Wir müssen zu ganz anderen Überlegungen kommen in unseren Ansätzen und müssen fragen, was nützt dem Menschen wirklich noch etwas? Und wenn wir dies durchforsten, wie ich das in meinem Buch tue, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass das keineswegs der Weltuntergang ist, sondern dass das vielleicht zu einem Lebensgefühl führen wird, was vernünftiger ist als das derzeitige.
Ich wollte mal eben kritisch einwenden, dass dann, wenn der Markt keine Nachfrage mehr hergibt, man eben in unserem Wirtschaftssystem einfach Bedürfnisse schafft, Bedürfnisse weckt. Und das funktioniert auch bisher ziemlich klaglos.
Ja, und was tut man dadurch? Man verbraucht weitere Energien, weitere Rohstoffe, die künftige Generationen nicht mehr haben werden. Und man zerstört weitere Landschaften. Und eine Nebenfolge ist das Wäldersterben, mit dem ja vor ein paar Jahren überhaupt noch niemand gerechnet hat. Will man dies alles in Kauf nehmen, die Erde langfristig zu zerstören, nur damit dieses System noch kurzfristig eine Welle krampfhaft mit allerletzten Mitteln aufrechterhalten werden kann?
Ein weiterer Anruf.
Welche Möglichkeiten sieht der Autor, dem ständigen Ansteigen der Weltbevölkerung Einhalt zu geboten? Inwieweit trifft die These zu, dass Kriege als Kampf um knappe Ressourcen anzusehen sind?
Die Weltbevölkerung.
Mit der Weltbevölkerung ist das wahrscheinlich das schlimmste Problem, was auf diesem Planeten existiert. Die Ökologie sagt, dass alle verschiedenen Lebewesen, auch der Mensch, in einer bestimmten Mischung leben müssen. Der Mensch hat alle übrigen Lebewesen besiegt und auch die Krankheiten besiegt und vermehrt sich nun ungehemmt. Da er in der Lage gewesen ist, Mittel zu erfinden, um Krankheiten zu besiegen und die Kindersterblichkeit weitgehend zu beseitigen, muss seine Vernunft nun auch in der Lage sein, den Folgen zu begegnen. Aber dies sieht natürlich in den reichen Ländern einigermaßen tröstlich aus. Und in der Bundesrepublik haben wir bereits eine abnehmende Bevölkerung. Aber draußen in der dritten Welt haben wir wenig Einfluss von hier aus. Denn diese Menschen bestehen ja auch auf ihre eigene Entscheidung und ihre eigene Freiheit. Und darum wird dies das verheerendste Problem sein. Aber wir verschlimmern dieses Problem dann noch dadurch, indem wir die dringend notwendige Nahrung, die wir brauchen, in der Erzeugung dadurch vermindern, dass wir fruchtbare Flächen in aller Welt, aber eben auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, noch ständig weiter betonieren, als sie für die künftige Nahrungsmittelproduktion zu erhalten. Und so hat es natürlich in der Vergangenheit Kriege um Ressourcen gegeben. Und diese Kriege um Ressourcen der Erde, um Nahrungsmittel, um Erdöl, um andere Rohstoffe, die drohen ja umso früher, je stärker einige reiche Länder ihren jährlichen Bedarf noch ständig weiter in die Höhe treiben würden. Dies würde zusätzlich die Kriegsgefahr weiter verstärken. Auch hier kann nur ein Gleichstand oder möglichst eine Verminderung auch den Kampf um die letzten Ressourcen aufschieben. Ob er verhindert werden kann, wage ich nicht zu sagen.
Herr Dr. Kohl, Sie sprechen in Ihrem Buch in einem Kapitel vom Bruch zwischen den Generationen und einen Satz daraus: Eine Verständigung zwischen Alten und Jungen ist gar nicht möglich. Sie sprechen inzwischen verschiedene Sprachen. Und das kann man aber auch positiv sehen. Wer hat denn eigentlich die großen Kriege unseres Jahrhunderts begonnen, angezettelt und durchgeführt mit all den Opfern? Das waren keine jungen Leute. Die aktiven Politiker in der ganzen Welt sind Leute der mittleren bis der älteren Generation und nicht die Jungen. Und die, die am lautesten kritisch opponiert haben in den 60er und 70er Jahren, das waren vorwiegend junge Menschen, die sich bezeichnenderweise eher mit der Großvätergeneration zusammentaten, bei den großen Friedensdemonstrationen auch, während eher die mittlere Generation, die Vätergeneration, die immerzu von dem Aufbau, dem heroischen Aufbau seit 45 spricht, die eher abseits steht und angepasst weiter wurschtelt.
Dies trifft generell zu, ist aber individuell natürlich sehr verschieden. Wir treffen in allen Jahrgängen Menschen dieser oder der entgegengesetzten Denkweise an.
Ich denke gerade an Sie, Herr Dr. Kohl. Sie müssten doch eigentlich mit Ihren Thesen sich recht gut mit Jungen auseinandersetzen können und auch wahrscheinlich mit Ihnen übereinstimmen können.
Das geschieht ja auch. Die Reaktion auf mein erstes Buch war am positivsten von den Jungen und von den ganz Alten. Den geringsten Anteil der positiven Resonanz hatte ich von den mittleren Jahrgängen, die in der von etwa Alter 30 bis 50, die nur in den Zeiten des Wohlstandes groß geworden sind und keine Erinnerung an etwas anderes, an die Gefahren dieser Welt mehr haben, wie das die alten Menschen haben. Und andererseits die Jungen, wo man erfreulicherweise eben feststellen kann, dass sie doch irgendwie an ihre Zukunft denken. Und das nicht nur in der Weise, werden wir zukünftig überhaupt leben können. Sie stellen erfreulicherweise auch in Frage, ob denn das alles an materiellen Dingen, die aufgetürmt worden sind von der Vätergeneration, ob diese denn wirklich ihr Leben entsprechend bereichern, glücklicher machen und alles dies, was man sich davon versprochen hat.
Denn die Zukunftsaussichten für junge Menschen sind ja nun gerade gegenwärtig nicht sehr rosig.
Das betrifft nur zu, wenn Sie das in alten ökonomisch-materialistischen Denkkategorien sehen. Ein großer Teil, gerade dieser jungen Menschen, macht aber Versuche eines anderen Lebensstils. Das ist manchmal natürlich auch vielleicht etwas unbeholfen und unerfahren, aber dass viele jetzt einen Lebensstil pflegen schon von Jugend auf, der davon ausgeht, dass sie nicht mit viel materiellen Gütern leben müssen, sondern auch mit wenig, dass sie das Fahrrad benutzen statt des Autos oder das öffentliche Verkehrsmittel statt des Autos und dass sie wieder ihren Zusammenhalt in der Familie oder in der Gruppe pflegen, statt riesige wirtschaftliche Unternehmungen zu fördern oder sich daran zu beteiligen. Dies sind ja alles positive Wege, aber eben positive Wege, die jetzt der Initiative vieler Einzelner noch überlassen worden sind. Und dies müsste in eine organische Verbindung gebracht werden mit einer neuen Politik des Staates und mit einer neuen wirtschaftspolitischen Ausrichtung einer, ich möchte sagen, echten Marktwirtschaft, die auch dann funktioniert, wenn nicht alle Jahre mehr produziert und mehr weggeworfen wird, was wiederum den Abfall erhöht, sondern zumindest auf den Gleichstand hinarbeitet, sowohl von der individuellen Seite als auch von den öffentlichen Einrichtungen her.
Meine Damen und Herren, wir haben wieder unter den Anrufern des heutigen Vormittags drei ermittelt, von denen jeder in den nächsten Tagen ein kostenloses Exemplar des Buches von Herbert Kruhl, Das irdische Gleichgewicht, zugeschickt bekommt. Heute Morgen sind es Jürgen Berthold aus St. Ingbert, Irene Schwender aus Dahnen und Egon Horbach aus Idar-Oberstein. Dr. Kruhl, zum Abschluss. Ökologie oder die ökologische Bewegung, wie Sie es mehrmals genannt haben, ist im Kern und im eigentlichen Wortsinne konservativ.
Ja, denn sie geht davon aus, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer zunehmender unsere eigenen Lebensgrundlagen vernichten. Und eine Fortführung oder weitere Verstärkung dieser Vernichtung kann niemals das Ziel eines vernünftigen Lebewesens sein. Nachdem das nun festgestellt worden ist in den letzten 10 Jahren und fast niemand mehr widersprechen kann, das ökonomische Verhalten der industrialisierten und reichen Völker die Lebensgrundlage vernichtet, kann konservativ gleich bewahrend zunächst nur heißen, für die Lebensgrundlagen zu sorgen. Alles andere ist, wie ich es in meinem Buch darstelle, ein Überbau, ohne den der Mensch auch leben könnte. Und ein großer Irrtum, der sich eben in der Mehrheit der reichen Länder festgesetzt hat, ist der, dass es ohne diesen ständig noch zunehmenden Überbau nicht weiter ginge. Es wird ohnehin nicht mehr weitergehen, denn dieser Überbau lässt sich nicht ständig weiter verstärken. Aber ich komme zu dem tröstlichen Ergebnis, dass diese Erkenntnis für den Mensch keineswegs eine Schreckensnachricht zu sein braucht, wenn er sich auf alte Werte und Weisheiten bezieht, die frühere Kulturen immer schon gepflegt haben, dann lässt sich diesem Ende der Zeit des technischen Fortschritts und der Aufklärung und des Wachstums auch eine positive Seite abgewinnen.
Die positive Seite,
dass wir das Leben wieder in seiner ursprünglichen Form auch für den Menschen mit allen kulturellen Komponenten pflegen und herstellen können.
Ich möchte schließen mit einem Wort, das dem Philosophen Immanuel Kant zugeschrieben wird, das ich auch zitieren. Reich ist man nicht durch das, was man besitzt, sondern noch mehr durch das, was man mit Würde zu entbehren weiß. Und es könnte sein, dass die Menschheit reicher wird, indem sie ärmer wird, und gewinnt, indem sie verliert. Das ist nun, weiß Gott, kein Trost, aber vielleicht ein Anlass zur Besinnung. Etwas Besinnung steht auch diesen Wohlstandsfeiertagen wohl an. Ja, dank Ihnen, Herr Gruhl, für die Teilnahme am Gespräch. Dank Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Mitdiskutieren, für Ihr Zuhören. Am nächsten Sonntag sprechen wir mit Andreas Flüttner zu seinem Buch Konrad sprach die Frau Mama über Erziehung und Nichterziehung.